Auferstehung zum Leben. Wir haben Passionszeit. Eigentlich kommt doch die Auferstehung erst am Ende. Aber in der Passionszeit geht es um genau das, der Sieg über die Macht des Todes. Auferstehung zum Leben. Ich glaube, wir brauchen eine volle Breitseite dieser Botschaft. Und deswegen habe ich letzten Sonntag über die Auferweckung des Lazarus gesprochen, heute über die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und nächste Woche geht es weiter aus der Apostelgeschichte. Da gibt es nämlich auch ein paar nette, schöne Geschichten. Heute steht das Ganze unter der Überschrift »Fürchte dich nicht, glaube nur«. Und es sind zwei verschiedene Geschichten, die hat Markus so ineinander verwoben, dass man sie eigentlich nicht trennen kann. Sie gehören zusammen, sie sind ein gemeinsames Stück. Und es geht dabei um zwei verschiedene Auferstehungen. Wir merken, das Ganze kann man auch nötig haben, wenn man lebt, eine Auferstehung zum Leben. Aber wir gehen jetzt einmal den Text durch. Lasst euch da bitte mit hineinnehmen. Markus 5, 21 bis 43. Jesus fuhr wieder ans andere Seeufer zurück. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Noch während Jesus am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich: »Meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt.« Da ging Jesus mit ihm. Das ist eine ganz verzweifelte Bitte, die Jairus hier an Jesus richtet. Und er hat wohl auch mitbekommen, wie die Leute über Jesus denken. Viele waren total begeistert, aber die Pharisäer hatten ihn schon auf der Abschussliste. Hier in dieser Situation eine Bitte an Jesus zu richten, war eine Herausforderung und deswegen ist das eine besondere Sache. Jesus war gar nicht so einfach zu finden. Meistens hielt er sich am Ufer des See Genezareth auf und es waren viele Leute um ihn herum und abends ist er dann mit dem Boot über den See ins Nirgendwo gefahren, um sich dann irgendwo niederzulassen zur Nachtruhe. Das heißt, es war gar nicht so einfach, ihn zu finden, aber der Synagogenvorsteher hat ihn gefunden. Er ist so verzweifelt, dass er jeden Strohhalm wahrnimmt, der sich ihm anbietet. Er wagt es. Er springt über den Schatten seiner Zunft, fragt nicht, was die anderen denken, sondern geht zu Jesus. Und dann wirft er sich vor Jesus in den Staub. Vielleicht hat er sich einfach nur hingekniet, aber das Zeichen der absoluten Unterwerfung war, wenn man sich wirklich Gesicht nach unten so in den Staub gelegt hat. Wie auch immer, er macht deutlich, ich vertraue auf Jesus und ich werfe mich mit meiner ganzen Existenz vor ihm nieder. Ich bin völlig verzweifelt, ich brauche seine Hilfe. Es ist dringlich, sie ist todkrank. Jesus sagt gar nichts, es steht einfach nur, er kam mit, ohne Wenn und Aber. Er will helfen, das hat jetzt Priorität. Ein kleines Mädchen, ein Kind, da muss man doch alles andere stehen lassen und das will Jesus eigentlich tun. Aber nun kommt er ins Gedränge und die Leute damals kannten das mit der Rettungsgasse noch nicht, deswegen war das gar nicht so einfach, wenn da hunderte oder vielleicht schon tausende Leute, die da zusammen waren, gedrängelt waren, dann gab es keinen Sicherheitsabstand, dann musste man sich irgendwie durchschlängeln. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihre Leiden waren nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war Und sofort drehte er sich in der Menge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Die Jünger sagten: Du siehst doch, wie die Leute sich um dich drängen, und du fragst noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst. Sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Das ist eine empfindliche Unterbrechung. Der Vater von Jairus wird dabei gestanden haben und hat sich gefragt: Was passiert hier eigentlich? Eigentlich ist doch jetzt die höchste Priorität meine Tochter. Und nun kommt die kranke Frau dazwischen. Für sie war es eine besonders schwierige Situation. Eigentlich war sie für die meisten Leute wie tot. Denn keiner wollte mit ihr Kontakt haben. In der Situation damals gab es strikte Hygieneregeln. Wer in so einer Situation lebte, war kultisch unrein. Das heißt, kein Gottesdienst, keine Gemeinschaft, keine Umarmung. Wahrscheinlich hatte ihr Ehemann sie auch schon in die Wüste geschickt. 12 Jahre alleine, Isolation, eigentlich tot für die anderen Leute. Aber sie lebte noch, da fiel es nicht so aus. Und man könnte jetzt sagen, das mit der toten Tochter oder todkranken Tochter ist viel dringender, aber diese Frau braucht auch Auferstehungskraft. Sie hatte viel gelitten und nun ist sie im kindlichen Vertrauen hingegangen und hat gesagt: Ich will ihn gar nicht groß stören, ich werde nur sein Gewand berühren. Als Jesus reagiert, gibt es sofort eine peinliche Stille. Die Jünger verstehen mal wieder nicht, was passiert. Die Frage ist, warum reagiert Jesus hier so schroff? Geht es hier um eine illegal erschlichene Heilung? Jesus hat hier mit seiner Reaktion alle Aufmerksamkeit. Und eigentlich will er sie nicht unbedingt für sich, sondern für diese Frau. Diese Frau hatte sich unsichtbar gemacht. Sie hatte sich versteckt hinter ihm. Und er hat sie nach vorne geholt. Das Ganze, was schroff klingt, dient eigentlich dazu, diese Frau aus der Dauerdiskriminierung und aus dem Dauermobbing herauszukommen. Die Leute waren strikt damals. Wir gucken gerne auf vorhergehende Generationen herab. Und man sagt dann die bösen Religionen, die dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt werden. Ich finde, nachdem wir Corona erlebt haben, haben wir keinen Grund, auf andere herabzuschauen. Auch da wurden Hygienevorschriften gnadenlos durchgesetzt gegen Menschen. Da ging es nicht einfach nur um die Hygiene an sich. Wer nicht dem Mainstream angehörte, wurde ausgegrenzt. So, und deswegen holt Jesus jetzt diese Frau in die Öffentlichkeit zurück. Sie wirft sich vor ihm nieder, erzählt ihm ihre Geschichte und er unterbricht sie nicht. Sie soll ihre Geschichte erzählen. Die Geschichte, wie sie gelitten hat darunter, dass keiner mehr mit ihr etwas zu tun hatte, wie sie lebend tot war, unsichtbar für die anderen Menschen. Und Jesus richtet sie auf und sagt: Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden, sei frei von deinem Leiden. Klar wissen wir, der Mantel Jesu kann nicht heilen, aber es ist hier der Glaube gewesen, der Glaube, das Vertrauen, dass etwas passiert, wenn man auf Jesus hofft und mit ihm rechnet. Die Frage ist, wie sieht Jairus die ganze Zeit diese Geschichte? Hoffnung, Wut, Trauer, Ungeduld, Angst und Ärger? Warum trödelt Jesus hier? Eigentlich zählt doch jede Minute. Wenn Jairus einen Moment der Wachheit gehabt hätte, hätte er in diesem Fall nicht mehr Verzweiflung, sondern mehr Glauben gehabt. Er hätte gemerkt, wie Jesus jetzt dieser Frau ins Leben zurückhilft. Das gibt mir doch Hoffnung, auch für meine Tochter, dass sie noch gerettet wird. Jesus hat gerade ein Wunder vollbracht. Aber vielleicht hätte er das auch später können machen sollen. Nein, er hat es jetzt getan. Die Frau war tot und sollte ins Leben zurückkommen. Wenn so viel Not da ist, wo soll man anfangen? Und dann geht es einfach der Reihe nach. Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Zu spät. Das ist der Moment, in dem die Zeit stillsteht. Für Jairus zumindest. Es ist dieser Schlag in die Magengrube, von dem man sich eigentlich nicht wieder erholt. Das ist der Moment, in dem alle Hoffnung zerbröselt, wo alles vergeblich erscheint, keine Hoffnung, zu spät. Und das alles nur, weil Jesus sich hat aufhalten lassen. Klar gibt es ganz viel Not, aber man muss doch da eine richtige Reihenfolge einhalten. Und aus seiner Sicht war es die falsche. Vers 36, Jesus hörte mit an, wie sie redeten, und sagte zu dem Synagogenvorsteher: Erschrick nicht, habt nur Vertrauen. Erschrick nicht, habt nur Vertrauen. Jesus reagiert sofort. Andere Übersetzungen heißen: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Glaube nur, vertrau mir. Lass dich nicht irre machen. Du bist zu mir gekommen, ich lasse dich nicht im Stich. Diesen Satz sagt Jesus übrigens an ganz verschiedenen Stellen, auch in den Evangelien. Wenn wir von schlimmen Botschaften hören, von Unglücken, von Katastrophen, die uns tierisch Angst machen, gilt dieser Satz: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus macht Hoffnung hier, wo eigentlich keine Hoffnung ist. Eigentlich ist doch alles zu spät. Ich glaube, dass diese Totenauferweckung, die da gleich geschieht, ein Zeichen ist für Menschen, die sich fragen, lohnt es sich zu glauben? Die Hoffnung noch nicht haben, aber diese Hoffnung unbedingt brauchen. So wie es aussieht, ist es zu Ende. Aber Jesus kommt mit. Er sagt nicht einfach: Ach, es ist jetzt zu spät und ich wünsche dir alles Gute. Er kommt mit in diese Situation. Und sie wird nicht einfach. Und deswegen nimmt er auch nicht seinen ganzen Tross mit, sondern nur einige seiner Jünger. Vers 37. Jesus ließ niemand weiter mitkommen, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Dieses Klagegeschrei war üblich. Man hat extra dafür Leute zusammengetrommelt und in dieser Situation musste keiner so tun, als ob er traurig ist. Ich glaube, die waren alle geschockt und das Totengeschrei, die Totenbeweinung war echt. Damals hat man aber so das auch übertrieben. Das heißt, je lauter die Totenklage war, desto besser. Das war eine Art Statussymbol und eine Familie hat dann auch Leute bezahlt, damit sie Totengeschrei und Totenklage macht. Wie gesagt, ich glaube, in der Situation waren alle so geschockt, wenn ein Kind stirbt, dann ist das doch nochmal eine ganz andere Nummer. Vers 39, Jesus ging ins Haus und sagte: Was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf sie alle hinaus, nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Alle Klagen werden nach draußen verbannt. Raus, die ganzen Klageleute, nur der Vater, seine Jünger und er. Höhnisches Gelächter, natürlich hatte man getestet, ob sie tot ist. Man würde doch nicht einfach sagen, das Kind ist tot und es schläft nur. Sie haben alle kein Verständnis dafür. Und in diesem Moment ist Jesus nicht mehr höflich. Er warf sie alle hinaus. Also nicht so, würdet ihr mal bitte gehen, sondern ihr haut jetzt ab. Zieht Leine, ihr habt hier nichts mehr zu suchen, ihr seid die Boten der Hoffnungslosigkeit und des Todes, verzieht euch. So ungefähr kann man sich das vorstellen, vielleicht sogar noch drastischer. Vers 41, Jesus nahm die Hand und sagte: Talita kum. Das heißt übersetzt: Steh auf, Mädchen. Das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, es niemand weiterzuerzählen. Dann sagte er, gebt dem Kind etwas zu essen. Die Auferweckung zum Leben. Jesus lässt sich hier nicht irritieren. Er macht auch nicht große Beschwörungsformeln. Er sagt einfach nur, steh auf, Mädchen. Klingt einfach, ist es aber dann vielleicht doch nicht immer. Wer Kinder im Teenie-Alter hat oder hatte, weiß, die können schlafen, da kann eine Bombe daneben explodieren, das macht überhaupt nichts. Das heißt, Jesus sagt hier deutliche Worte, es dringt durch. Man könnte das auch so übersetzen, wach auf, Schätzchen, Prinzesschen, wie auch immer, steh auf, Mädchen. Die Frage ist, nach all dem, was hier passiert ist, was kommt danach? Interessant ist, dass kein Jubel kommt. Jesus hat das hier nicht gemacht, um Beifall zu generieren. Die Reaktion ist blankes Entsetzen. Hier haben alle gemerkt, hier ist mehr passiert. Hier kommt der lebendige Gott und greift ein. Das ist ein Gänsehautmoment, wo einem die Sprache fehlt, wo man eigentlich nur noch schockiert ist. Weil der Tod ist schon schockierend, aber jetzt hier diese Totenauferweckung erst recht. Gott wirkt hier. Und darum geht es eigentlich in der Geschichte. Es geht darum zu zeigen, Gott hat die Macht über den Tod. Gott ist viel stärker als der Tod. Natürlich wissen wir, wichtiger als eine Heilung, als eine Totenauferweckung ist das Heil, dass man zu Gott gehört. Aber Jesus zeigt hier mit allen seinen Mitteln, dass er sagt, das Reich Gottes hat angefangen. Es ist jetzt schon hier auf dieser Erde so stark, dass es stärker ist als der Tod. Und zwar nicht erst, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, vorher schon. Jesus bestätigt hier, dass seine Macht größer ist als die Mächte des Todes. Darum geht es in dieser Geschichte. Und das merken die Menschen. Sie haben es hier mit einer Macht zu tun, die weit größer ist. Unvorstellbar. Entsetzen. Kein Jubel. Für Jairus, seine Tochter und die Familie geht es gut weiter. Das, wie es weitergeht, interessiert hier nicht. Auch wie sie werden einmal gestorben sein. Aber sie haben hier etwas erlebt, was Gott alles kann. Und darum geht es. Fürchte dich nicht, glaube nur. Die Frage ist, was können wir lernen? Was kann ich für mein Jesusvertrauen lernen? Was kannst du für dein Jesusvertrauen lernen? Auch wenn du schon länger Christ bist, ist dieses Vertrauen ein zartes Pflänzchen. Es muss gepflegt werden, es muss wachsen, es muss gegründet werden. Und deswegen braucht man immer wieder diese Entscheidung zu sagen, ja, ich will vertrauen. Ich bin bereit, Geduld zu lernen, ich bin bereit zu warten. Das ist die erste Sache, eine Entscheidung. Gefühlt ist dieses Vertrauen nicht unbedingt da. Vertrauen, wenn es als Gefühl da ist, ist wunderschön, aber oft ist es eine Entscheidung, dass man sagt, ich vertraue trotzdem. Das zweite ist die Erkenntnis, Gott ist souverän. Der eine stirbt, der andere wird auferweckt. Der eine wird geheilt und der andere Mensch muss ein Leben lang mit seiner Krankheit leben. Trotzdem sollen wir alles von ihm erwarten und gleichzeitig damit rechnen, dass er es nicht so und nicht jetzt tut, so wie wir uns das vorstellen. Vertrauen meint eben auch loslassen. Ich lasse los von meinen Vorstellungen, wie ich mir das vorstelle, dass Gott es richtig machen sollte. Ich habe sehr genaue Vorstellungen, was gut wäre, und die lasse ich los, ganz bewusst, weil ich Gott vertraue, dass er es gut macht. Und wenn diese Dinge ausbleiben, ist es vielleicht mal an der Zeit, sich hinzusetzen oder mit jemand anders zu sprechen und zu fragen, was ist das eigentlich mit meinen Erwartungen? Erwarte ich, dass Gott so mein Wunscherfüller ist, dass er mich auf Wattebäuschen durch das Leben trägt, dass alles Harte, alles Schwierige von mir abgehalten wird? Ist das meine Erwartung, so eine Art Vollkaskoversicherung? Wenn man ordentlich bei Jesus bleibt, ordentlich feste glaubt, dann ist das der richtige Schutz. Viertens, der Senfkorn-Glaube reicht. Ich weiß nicht, wie es in Jairus aufgesehen hat, ob da überhaupt noch ein Senfkorn-Glaube war. Aber Senfkörner sind die kleinsten unter den Samenkörnern und ich vermute, das war da. Deswegen hat er sich darauf eingelassen, sonst hätte er Jesus gleich weggeschickt. Aber die Hoffnung war bei ihm doch noch da. Vielleicht geht es nicht um deinen großen Glauben, sondern überhaupt, dass du glaubst, dass du vielleicht so sagst, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und fünftens, ich glaube, dass der Glaube an Jesus gesund macht. Ich glaube, dass er gesund macht, auch wenn wir krank sind. Er macht nämlich unsere Seele gesund. Er macht sie in einer Art und Weise gesund, die über das hinausgeht, was wir körperlich oder sonst wie erleben. Auch seelisch kann man ja krank sein. Glaube macht gesund, das heißt, er lässt uns gesunden, auch wenn die äußeren Umstände sich nicht verändern, meine Krankheit bleibt, meine Behinderung bleibt, auch wenn ich mit meiner seelischen Krankheit leben muss, trotzdem kann es sein, dass Gott mich gesunden lässt. Dass er mir dieses Vertrauen schenkt, das vielleicht am Zerbröseln war. Dass er mir diesen Glauben wachsen lässt, der schon fast kaputt war. Und deswegen möchte ich dich einladen, wirf deine Hoffnung nicht weg. Lerne immer mehr Gott zu vertrauen, auch in schwierigen Situationen. Und wenn alle Gebete nichts nützen und du stirbst, dann weißt du, am Ende kommt für dich die Auferstehung. Du wirst irgendwann die zärtliche Stimme Jesu hören, wach auf. Steh auf, du bist jetzt bei mir, es geht dir gut. Wach auf, geliebter Mensch. Das ist unsere Perspektive. Nicht ein heiles Leben ohne Krankheit, ohne Tod, sondern dass wir es mit dem zu tun haben, der die Macht hat. Die Macht über Leben und Tod. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille und des Gebets.